Stell dir mal vor, du stehst so an der Kasse, du gibst ein defektes Produkt zurück und der Händler hält dir mit so einem, naja, bedauernden Lächeln einfach einen Gutschein hin.
Ja, der Klassiker.
Genau. Und die meisten von uns nehmen den dann auch echt klaglos an. Aber wusstest du, dass du das niemals musst? Also, dass du rechtlich gesehen auf echtes Geld bestehen kannst?
Das ist tatsächlich ein Detail, das viel zu wenige Konsumenten kennen. Man geht halt instinktiv davon aus, dass die Spielregeln vom Händler gemacht werden.
Voll.
Aber in dem Moment, in dem wir den Bereich der Kulanz verlassen, also wenn es um echte Gewährleistung geht, da greift plötzlich eine extrem präzise, ja fast schon verborgene rechtliche Maschinerie.
Und genau diese Maschinerie schauen wir uns heute an. Schön, dass du bei unserer heutigen Analyse wieder dabei bist. Wir haben hier nämlich einen Stapel Dokumente vorliegen, eine detaillierte Zusammenfassung sogenannter betriebswirtschaftlicher Prozesse.
Klingt auf den ersten Blick super trocken, oder?
Total, ja. Es sieht erstmal aus wie die Blaupause für ein ERP-System oder wie trockenes Vertragsrecht. Aber wenn man genauer hinsieht, ist es eigentlich der Quellcode unseres modernen Alltags.
Richtig.
Jeder Klick auf Kaufen, jede globale Lieferkette, jede noch so kleine Schraube, die irgendwo verbaut wird, folgt diesen strengen Regeln. Wir wollen diese Matrix heute mal entschlüsseln.
Okay, lass uns das mal aufschlüsseln.
Sehr gerne.
Um zu verstehen, warum dieser ominöse Gutschein an der Kasse rechtlich haltlos ist, müssen wir beim absoluten Ursprung anfangen. Wie entsteht so ein Geschäft überhaupt? Eine Anfrage ist formfrei und, ganz wichtig, rechtsunverbindlich. Du kannst sie mündlich stellen, per E-Mail oder theoretisch per Brieftaube. Sie kostet einfach nichts.
Okay, aber unsere Quellen weisen da auf eine echt wichtige Grauzone hin, besonders im Dienstleistungssektor.
Genau, da wird's nämlich rutschig.
Das ist mir beim Lesen sofort ins Auge gesprungen. Wenn ich jetzt den Handwerker bitte, mir ein Angebot für neue Maßfenster zu machen und der verbringt einen halben Tag damit, bei mir das Haus auszumessen, dann verschwimmt diese Grenze zur kostenlosen Anfrage doch sehr schnell, oder?
Exakt. Wenn im Vorfeld kommuniziert wurde, dass dieser Aufwand berechnet wird, rutschen wir fließend in einen Dienstleistungsvertrag rein.
Ah, okay.
Die bloße Anfrage bleibt kostenlos, aber diese handwerkliche Vorarbeit für das Angebot eben nicht. Wenn wir aber beim klassischen Warenkauf bleiben, dann ist der nächste Schritt das Angebot. Und hier klappt die Falle rechtlich gesehen zu.
Was heißt das genau?
Ein Angebot ist im deutschen Recht bindend. Es muss spezifisch sein und an eine konkrete Person oder Firma gerichtet sein.
Was im Umkehrschluss bedeutet, dass dieser Werbekatalog, der bei mir im Briefkasten landet, oder das Preisschild am Supermarktregal, juristisch gar kein Angebot ist?
Richtig, das ist lediglich eine sogenannte Anpreisung, also quasi eine Aufforderung an dich, deinerseits ein Angebot abzugeben, wenn du zur Kasse gehst.
Ja.
Ach, krass.
Ein echtes Angebot schnappt wirklich erst zu, wenn es angenommen wird. Und hier kommen wir zu einem Punkt, der extrem rigide geregelt ist, nämlich die Bindungsfristen. Warte, lass uns da mal kurz einhaken. Die Dokumente besagen ja, unter Anwesenden oder am Telefon muss das Angebot sofort angenommen werden.
Richtig.
Per Brief hat man dann etwa 7 Tage Zeit. Und bei E-Mails oder Faxen geht man von 24 Stunden aus. Wenn ich mir das aber im heutigen Hochfrequenzhandel ansehe, wo Prozesse oft in Millisekunden ablaufen.
Ja.
Also, ist das nicht heutzutage im Geschäftsleben schon eine Ewigkeit? Warum zwingt das Rechtssystem Unternehmen in diese langen Wartepositionen?
Weil das Gesetz nicht primär für Algorithmen geschrieben wurde, sondern für Organisationen von Menschen. Diese 24 Stunden sind ein absolut notwendiger Puffer für reale Abläufe.
Okay, also um die Mail überhaupt erstmal zu lesen.
Die Mail muss intern geprüft werden, vielleicht braucht es eine Freigabe vom Vorgesetzten oder wir sprechen über verschiedene Zeitzonen. Und diese Verbindlichkeit ist so stark, dass sie ein enormes unternehmerisches Risiko darstellen kann.
Stimmt.
Stell dir vor, du bietest Rohstoffe an und der Weltmarktpreis explodiert ausgerechnet in diesen 24 Stunden. Du bist trotzdem an deinen angebotenen Preis gebunden.
Und genau deshalb greifen Unternehmen dann zu dem, was in den Quellen als Freizeichnungsklausel bezeichnet wird. Also Dinge wie, solange der Vorrat reicht oder freibleibend.
Richtig.
Ich habe mir das wie so ein Vielleicht-Date vorgestellt. Es sieht auf den ersten Blick aus wie eine Zusage, ist aber rechtlich eigentlich gar nichts wert. Es ist so ein juristischer Hack, um diese strenge Bindung zu umgehen.
Was hier wirklich faszinierend ist, ist die absolute Präzision, mit der das Gesetz das dann regelt. So eine Klausel neutralisiert den rechtlichen Charakter des Angebots komplett.
Okay.
Wenn da eine Freizeichnungsklausel drinsteht, ist es rechtlich gesehen kein Angebot mehr. Wenn du als Kunde daraufhin sagst, ich kaufe das, dreht sich die Rollenverteilung einfach um.
Ah, dann mache ich das Angebot.
Genau, dann machst du das bindende Angebot. Und der Verkäufer kann in Ruhe entscheiden, ob er annimmt. Was er meistens einfach durch die Lieferung der Ware macht.
Ich finde es Wahnsinn, wie tief das deutsche Recht diese scheinbar simple Aktion von so einem Kauf aufspaltet. Die Quellen sprechen hier vom Verpflichtungsgeschäft und vom Erfüllungsgeschäft.
Ja, das Abstraktionsprinzip.
Genau. Es wirkt fast ein bisschen pedantisch, das Versprechen, etwas zu tun, von der tatsächlichen Ausführung zu trennen. Warum braucht das System diese zwei Ebenen?
Das ist ein genialer Schutzmechanismus. Das Verpflichtungsgeschäft ist quasi das unsichtbare Netz aus Pflichten.
Mhm.
Der Verkäufer verspricht, die mangelfreie Ware zu übergeben und das Eigentum zu übertragen. Der Käufer verspricht, sie abzunehmen und zu bezahlen. Bis hierhin wurde kein einziger physischer Gegenstand bewegt.
Alles nur theoretisch.
Genau. Erst im Erfüllungsgeschäft findet der tatsächliche Austausch statt. Die Ware wechselt den Besitzer, das Geld wandert aufs Konto. Und da?
Und da schließt sich der Kreis zu unserem anfänglichen Gutscheinszenario.
Völlig richtig. Wenn ein Kaufvertrag, also das Verpflichtungsgeschäft, rechtmäßig rückabgewickelt wird, weil die Ware defekt ist, dann muss auch das gesamte Erfüllungsgeschäft rückgängig gemacht werden.
Ah, verstehe.
Der rechtliche Zustand vor dem Kauf muss exakt wiederhergestellt werden. Die Ware geht zurück zum Händler und der Kaufpreis muss zurück zum Käufer fließen. Und zwar exakt in der Form, in der er erbracht wurde.
Also bares Geld gegen bares Geld.
Ganz genau. Kein Gutscheinzwang. Ein unternehmenseigener Gutschein stellt diesen ursprünglichen Zustand eben nicht wieder her.
Das ist echt ein enorm mächtiges Instrument für dich als Käufer. Aber das setzt natürlich voraus, dass wir einen echten Sachmangel haben.
Richtig.
Und die Dokumente liefern hier eine ganze, ja, Taxonomie des Scheiterns, nenne ich das mal. Es geht ja nicht nur darum, dass etwas einfach kaputt ist.
Nee. Der Mangelbegriff ist viel weiter gefasst. Wir sprechen hier zum Beispiel von Falschlieferungen, also der berühmte blaue statt des roten Pullovers, oder zu wenig Lieferungen.
Okay.
Aber eine der interessantesten rechtlichen Konstruktionen ist der Montagemangel durch eine fehlerhafte Anleitung. Unter Juristen wird das auch liebevoll die IKEA-Klausel genannt.
Und hier wird es wirklich interessant. Diese Klausel finde ich großartig. Sie verlagert die Schuld total präzise. Ich habe mir das so überlegt, das ist ein bisschen wie ein Freund auf dem Beifahrersitz, der einem völlig katastrophale Wegbeschreibungen gibt.
Haha, ja, das ist ein super Vergleich.
Oder man lenkt das Auto zwar selbst in den Graben, aber die Ursache des Unfalls liegt in der falschen Information. Wenn ich also einen Schrank beim Aufbauen ruiniere, weil in der Anleitung eine Schraube an der völlig falschen Stelle gezeichnet ist, dann ist das rechtlich gesehen nicht mein handwerkliches Versagen, es ist ein Sachmangel des Verkäufers.
Exakt. Die Ursache für den Defekt war bereits im Produkt, also in der Anleitung, angelegt. Wenn so ein Mangel vorliegt, löst das den Mechanismus der Nacherfüllung aus.
Nacherfüllung heißt Reparatur?
Ja, oder Neulieferung. Das Gesetz räumt dem Verkäufer das vorrangige Recht ein, das Problem zu beheben. Er hat in der Regel zwei Versuche dafür. Erst wenn diese Nacherfüllung scheitert, kannst du vom Vertrag zurücktreten.
Aber wie wir aus den Quellen wissen, tickt da im Hintergrund so eine unerbittliche Uhr. Diese Beweislastumkehr. Grundsätzlich gibt es ja bei Neuwaren 2 Jahre Gewährleistung.
Mhm.
Aber die entscheidende Hürde, die kommt ja schon nach 12 Monaten.
Ja. Im ersten Jahr schützt der Gesetzgeber den privaten Konsumenten massiv. Wenn dein Fernseher nach 8 Monaten den Geist aufgibt, wird gesetzlich vermutet, dass der Defekt schon beim Kauf existierte.
Der Händler müsste das Gegenteil beweisen.
Genau. Und das ist extrem schwer für ihn. Aber am ersten Tag des 13. Monats dreht sich das komplett um. Dann musst du als Käufer lückenlos nachweisen, dass der Mangel von Anfang an da war.
Und das kann man als Privatperson ja eigentlich vergessen.
Meistens ja. Ohne teure Gutachter ist das in der Praxis oft das Ende der Reklamation.
Krass. Und das ist ja nur die B2C-Seite, also Händler zu Privatperson. Wenn wir uns das B2B-Geschäft ansehen, den zweiseitigen Handelskauf, wird das System noch viel brutaler.
Oh ja, da gibt es diese Schonfrist gar nicht erst. Bei Geschäften zwischen Kaufleuten gilt die unverzügliche Rügepflicht.
Was heißt unverzüglich in dem Kontext?
Wenn eine Spedition eine Palette verderblicher Waren oder technische Bauteile anliefert, muss der empfangende Betrieb das sofort prüfen. Offene Mängel müssen auf der Stelle gemeldet werden.
Okay, und wenn Sie das erst nach 2 Tagen machen?
Dann gilt die Ware rechtlich als genehmigt. Pech gehabt. Der Grund dafür ist reine Effizienz. Globale Lieferketten würden komplett zusammenbrechen, wenn Unternehmen monatelang warten könnten, um Produktionsfehler in Vorprodukten zu reklamieren.
Was uns eigentlich nahtlos von der rechtlichen Theorie in die physische Realität des globalen Handels bringt. Die Ware muss ja irgendwie vom Werk zum Käufer kommen. Und hier haben die Quellen ein komplexes Framework präsentiert, die Incoterms.
Ja, die Incoterms.
Das sah für mich auf den ersten Blick aus wie ein extrem verschachtelter Fahrplan für Logistikströme.
Die Incoterms, also die International Commercial Terms, sind im Grunde standardisierte Vertragsklauseln. Sie lösen eines der größten Probleme im internationalen Handel.
Welches genau?
Wenn Ware über tausende Kilometer bewegt wird, wer trägt an welchem Punkt exakt die Kosten? Und noch viel wichtiger, wer trägt das Risiko, wenn der LKW verunglückt?
Die Quellen nutzen da ein echt anschauliches Modell mit zwei Linien. Eine rote Linie für den Kostenübergang und eine blaue Linie für den Gefahrenübergang, also das Risiko. Um die Extreme zu verdeutlichen, habe ich das beim Lesen mal mit einer simplen Pizzabestellung verglichen.
Haha, okay, erzähl.
Also, das eine Extrem ist EXW, Ex-Works. Das bedeutet im Grunde, ich trage als Käufer sofort ab der Fabrikhalle alle Kosten und jedes Risiko. Bei meiner Pizza hieße das, ich muss in die Küche der Pizzeria gehen, sie selbst backen und dann auf meinem eigenen Schoß nach Hause tragen.
Das ist ein herrliches Bild, ja. Und das absolute Gegenteil auf der anderen Seite des Spektrums ist DDP, Delivered Duty Paid.
Die Luxuspizza.
Genau, der Verkäufer zahlt den Transport, die Zölle, die Versicherung und trägt das volle Risiko, bis dir das Produkt an den finalen Bestimmungsort quasi warm auf den Schoß geliefert wird. Bei EXW und DDP laufen diese rote Kostenlinie und die blaue Risikolinie exakt parallel.
Okay. Aber die eigentliche Komplexität entsteht ja erst, wenn diese Linien entkoppelt werden. Nehmen wir mal Klauseln wie CPT, Carriage Paid To. Warum trennt man die Bezahlung des Transports vom Risiko des Transports? Das wirkt auf mich völlig kontraintuitiv.
Das ist eine super wichtige Frage.
Weil wenn der Verkäufer den Spediteur bezahlt, warum sollte ich als Käufer dann das Risiko tragen, wenn der LKW auf der Autobahn einen Unfall hat?
Weil Kontrolle und Bezahlung im globalen Handel zwei völlig verschiedene Währungen sind. Bei CPT bezahlt der Verkäufer den Transportunternehmer bis zum Zielort. Er hat vielleicht langfristige, richtig günstige Rahmenverträge mit Logistikern, von denen du als Käufer profitierst.
Okay, das macht Sinn.
Aber der Gefahrenübergang, also die blaue Linie, endet bereits in dem Moment, in dem der Verkäufer die Ware an den ersten Frachtführer übergibt.
Warum das?
Weil der Verkäufer ab diesem Moment keine physische Kontrolle mehr über die Ware hat. Er kann ja nicht überwachen, wie der LKW-Fahrer lenkt oder ob das Schiff in einen schweren Sturm gerät.
Ah, okay.
Es wäre ein inkalkulierbares Risiko für den Produzenten, für etwas zu haften, das er überhaupt nicht mehr steuern kann. Deshalb geht das Verlustrisiko an diesem Punkt auf den Käufer über.
Gut. Nehmen wir mal an, wir haben das alles überstanden. Das Risiko wurde richtig gemanagt, die Ware ist unbeschadet im Unternehmen angekommen. Jetzt tauchen wir tiefer in die Matrix ein, nämlich in die Produktion.
Jetzt wird gebaut.
Genau. Die Dokumente befassen sich intensiv mit Stücklisten und Baukästen. Es ist verlockend, das wie so einen einfachen Lego-Bausatz zu betrachten. Aber die Terminologie hier, Strukturstücklisten, Mengenübersichtsstücklisten, das deutet auf eine Datenarchitektur hin, die weit über eine simple Anleitung hinausgeht.
Absolut. Wenn wir uns diese ganzen ERP-Systeme ansehen, dann sind Stücklisten nicht einfach nur Zutatenlisten, sondern komplexe relationale Datenbanken.
Mhm.
Jedes Produkt ist in Hierarchieebenen unterteilt. Ebene 0 ist das finale Produkt, sagen wir ein High-End-Industrieroboter.
Okay.
Pro Chips oder Spezialschrauben landen.
Ich habe das beim Lesen wieder mit Lego verglichen. Die Strukturstückliste ist wie das Bild auf dem großen Karton. Die zeigt den kompletten hierarchischen Stammbaum.
Genau.
Wenn ich aber in der Montage stehe, an Arbeitsstation 4, dann interessiert mich der Stammbaum nicht. Dann brauche ich die Mengenübersichtsstückliste. Das ist wie die aufgeschlagene Seite 5 in der Lego-Anleitung, die mir stumpf sagt, dass ich jetzt 3 rote Steine brauche.
Das ist reine Prozessoptimierung. Aber wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, der wirklich kritische Baustein für die Widerstandsfähigkeit einer modernen Lieferkette ist der sogenannte Teilverwendungsnachweis.
Was genau macht er?
Das ist die absolute Umkehrung der Stückliste. Wir schauen nicht von oben auf das fertige Produkt hinab, sondern wir nehmen das kleinste Einzelteil von ganz unten und fragen das System, wo überall bist du verbaut?
Ah, das ist der Mechanismus, der diese Multimillionen-Dollar-Rückrufe verhindert, oder?
Exakt. Stell dir vor, ein Autohersteller erfährt, dass eine Charge von Chips für das ABS-System fehlerhaft ist. Ohne einen perfekten Teilverwendungsnachweis müsste der Hersteller blind hunderttausende Fahrzeuge zurückrufen.
Weil er gar nicht weiß, in welchen Autos der Chip steckt.
Richtig. Mit dem Nachweis durchkämmt das System die Ebenen von unten nach oben. Es identifiziert exakt, in welchen 5000 Fahrstellnummern diese speziellen Chips an welchem Tag vom Band liefen. Die Präzision dieses Datennetzes entscheidet buchstäblich über Reputation und Ruin.
Wahnsinn. Und all diese Teile vom Mikrochip bis zum Motorblock, die müssen ja auch irgendwo gelagert werden. Auch hier ist die Zusammenfassung extrem analytisch.
Lagerhaltung ist extrem teuer.
Genau, es geht ja um die mathematische Spannung zwischen Liquidität und Sicherheit. Und besonders der Meldebestand scheint mir hier der absolute Dreh- und Angelpunkt zu sein.
Ja, Lagerhaltung ist im Grunde eingefrorenes Kapital. Jeder Tag, den ein Teil im Regal liegt, verursacht Kosten. Der Sicherheitsbestand ist die eiserne Reserve für Notfälle. Aber der Meldebestand ist der Taktgeber des Alltags.
Und die Berechnung ist eigentlich total logisch. Tagesverbrauch mal Lieferzeit plus Sicherheitsbestand.
Richtig.
Das bedeutet, das System wartet bis zur letztmöglichen Sekunde, bevor es nachbestellt, stellt aber sicher, dass die neue Lieferung genau dann ankommt, wenn man den Sicherheitsbestand anbrechen würde.
Ganz genau. Und das erfordert eine ständige, dynamische Justierung. Wenn sich die Lieferzeit wegen eines Hafenstreiks verdoppelt, muss das System den Meldebestand sofort massiv nach oben korrigieren. Sonst steht das Band still.
Was uns direkt zur finalen Disziplin führt, der Handelskalkulation.
Oh ja, das Herzstück.
Wir haben jetzt rechtsgültig eingekauft, Transportrisiken minimiert, die Teile fehlerfrei zugeordnet und optimal gelagert. Aber am Ende muss ein Unternehmen wissen, ob es damit überhaupt Geld verdient.
Absolut.
Als ich mir die klassische Handelskalkulation angesehen habe, dachte ich echt, ich lese eine endlose Treppe von Abzügen und Aufschlägen. Vom Listeneinkaufspreis über Bezugskosten bis hin zum Nettoverkaufspreis.
Es ist detailliert, ja.
Also, was bedeutet das alles? Warum macht man sich das Leben mit dieser gigantischen Rechnungstransparenz so schwer? Warum nicht einfach Pi mal Daumen den Markt beobachten und einen Preis festlegen, den die Kunden zahlen wollen?
Das wirft eine extrem wichtige Frage auf. Weil der Marktpreis dir zwar sagt, was der Kunde zahlt, aber er sagt dir nicht, ob du die morgige Schicht noch finanzieren kannst.
Ah, okay.
Die Margen im Handel sind oft hauchdünn. Diese auf den Cent genaue Kostenträger-Stückrechnung zeigt dir exakt den Punkt, an dem du Geld verbrennst. Wenn du deinen Preis nur nach Gefühl machst und deinem Vertrieb erlaubst, noch 5% Rabatt zu geben,
dann mache ich plötzlich Verlust.
Im schlimmsten Fall hast du nicht nur deinen kompletten Gewinn ausgelöscht, sondern zahlst bei jedem verkauften Stück bares Geld drauf.
Das erklärt auch diese Besonderheit in der Berechnung, die im Dokument so stark hervorgehoben war. Dass man beim Nettoverkaufspreis und Zielverkaufspreis oft von unten nach oben, also rückwärts rechnen muss.
Richtig. Du berechnest, was du zwingend als Nettoerlös brauchst, um zu überleben, und rechnest dann die Verkaufspsychologie, also die Rabatte, die der Kunde erwartet, rückwärts obendrauf, um zu wissen, was auf dem Preisschild stehen muss.
Das ist der Moment, an dem die harte interne Realität auf die Psychologie des Marktes trifft. Und all diese Berechnungen fließen ja in eine entscheidende Kennzahl, den Break-Even-Point.
Die Gewinnschwelle, der magische Moment.
Die Formel ist Fixkosten geteilt durch den Deckungsbeitrag pro Stück. Wenn ich also einen Break-Even von 10.000 Einheiten habe, bringt mir Stück Nummer 9.999 keinen Cent Gewinn, oder?
Genau. Bis dahin tilgst du nur die Grundlasten wie Miete und Maschinen. Aber Stück Nummer 10.001 ist der Befreiungsschlag. Ab da generierst du echten Profit.
Diese Dokumente zeichnen wirklich ein beeindruckendes Bild. Von der simplen, kostenlosen Anfrage über die Risikoverteilung auf den Weltmeeren und das logistische Lego-Spielen im Lager bis hin zur gnadenlosen Mathematik dieses Break-Even-Points.
Wenn wir all das synthetisieren, bleibt eine ziemlich provokante Erkenntnis für dich als Zuhörer.
Welche wäre das?
Diese Dokumente zeigen, dass jedes Unternehmen auf der Welt theoretisch Zugang zu den exakt gleichen Formeln, den gleichen ERP-Strukturen und Incoterms hat. Die Regeln der Matrix sind für alle identisch.
Mhm.
Was also, wenn der ultimative Wettbewerbsvorteil der Zukunft gar nicht mehr das beste oder innovativste Produkt ist?
Sondern
schlichtweg die menschliche Fähigkeit, diese komplexe, unsichtbare Maschinerie fehlerfreier und schneller zu orchestrieren als die Konkurrenz. Wer die Prozesse meistert, gewinnt den Markt.
Ein Gedanke, den man sich echt im Hinterkopf behalten sollte. Das verleiht dem nächsten Paket, das wie durch Magie innerhalb von 24 Stunden vor deiner Tür liegt, definitiv eine ganz andere Tiefe. Und vergiss nicht, wenn die Maschinerie doch mal geirrt hat und du das Produkt zurückgeben musst, du weißt jetzt, dass du den Gutschein getrost liegen lassen kannst. Danke, dass du heute mit uns in die Tiefe gegangen bist. Bis zum nächsten Mal.